1000 Freunde. Der interaktive Schalke-Podcast. Direkt und kontrovers. Reingrätschen erlaubt, aber nie mit offener Sohle.
Glück auf und herzlich willkommen zur 10. Ausgabe unseres interaktiven Schalke-Podcasts. Dem einen oder anderen wird es jetzt aufgefallen sein, die Folge zwischen der 8. und der 10. Folge hat es aus irgendwelchen Gründen leider nicht gegeben. Sei es drum, heute die 10. Ausgabe und die nicht ohne Grund. Es ist eine Sonderfolge, die wir heute hier aufzeichnen, denn gestern am 27. September ist Thomas Reis als Trainer vom FC Schalke 04 freigestellt worden und ja, das gibt Anlass für uns mit Leuten, mit Fans heute hier zu sprechen, um einfach Eindrücke zu sammeln und auch zu überlegen, wie es weitergeht. Das mache ich aber nicht alleine. Zum Glück habe ich wieder den Thorsten an meiner Seite, Thorsten Wieland. Frohe Ostern, Thorsten. Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Hallo. Ja, frohe Ostern, genau. Also die Zeit zwischen zwei Trainern ist ja immer hier das kleine Ostern für Schalke-Fans. Ne? Man darf dann immer neue Hoffnungen schöpfen. Ne? Was Altes ist abgeschlossen. Und ja, ich bin gespannt, wie es sich entwickeln wird in den nächsten Tagen. Ich bin gespannt, wie schnell Schalke da sein wird, einen neuen Trainer zu finden. Und ich bin gespannt auf eure Meinung hier. Wir haben hier unser Publikum im Raum, im Zoom-Raum. Und wir möchten gleich fragen, wie diejenigen, die hier sind, sich das vorstellen. Wie der Trainer sein soll, ob das alles so gelaufen ist, wie man selber schon vermutet hatte oder ob es da irgendwelche Sachen gibt, die anzumerken sind. Ja, ich glaube, die meisten Themen liegen zwar auf der Hand, aber das heißt ja nicht, dass sie es nicht auf jeden Fall wert wären, diskutiert zu werden.
Genau, und wir haben heute auch bewusst auf einen Gast verzichtet. Wir wollten halt bewusst heute eure Meinung wissen und uns einfach auch so ein Stimmungsbild zu machen, wie ihr Fans die letzten Stunden und Tage so wahrgenommen habt. Thorsten, aber vielleicht mal zu dir. Vielleicht, du warst ja auch auf St. Pauli, wir haben uns ja auch dort vor Ort getroffen. Wie war für dich die Zeit seit St. Pauli, also zwischen St. Pauli und dann dem Mittwochmorgen? Wie hast du das so erlebt?
Naja, das Spiel war ja erstmal ganz schlimm. Also für mich war das Spiel wirklich ganz schlimm. Ich habe da oben auf der Tribüne gestanden und habe mich immer gewundert, wieso die Mannschaft überhaupt gar keine Idee hat, wie man da von hinten mal mit einem Ball rausspielen kann. Und ich war dann nachher auch an dem Abend in der Lobby im Hotel und habe dann halt mitbekommen, wie Timo Baumgartl dieses Interview da gegeben hat. Habe das in Social Media mitbekommen, wie dann eben dieser Snippet da verteilt wurde, wie Leute schon angefangen haben, darüber zu diskutieren, dass er endlich mal recht hätte. Endlich wird mal einer die Wahrheit sagen. Und andere hatten aber natürlich auch sofort den Einwand, okay, dass man sowas halt in der Öffentlichkeit nicht tun würde. Und dieses Baumgartl-Interview hat uns dann ja quasi auch begleitet bis zum nächsten Tag, wo Schalke dann halt entschieden hat, okay, für diese Aktion wird Baumgartl dann zunächst mal für eine Woche in die zweite Mannschaft versetzt. Und das ging dann nahtlos über in die Freistellung von Thomas Reis. Also man hatte ja gar keine Zeit durchzuatmen, ist ja auf jeden Fall ständig irgendwie bombardiert worden mit neuesten Nachrichten und der neuen Entwicklung von Schalke 04. Ja, und sind wir ehrlich, so kennen wir es. So kennen wir es, wenn Trainer irgendwie in der Kritik stehen, wenn die kurz davor sind, rausgeschmissen zu werden, dann kommen ganz viele Meldungen auf einen Haufen und plötzlich macht's plöpp und der Trainer ist weg.
Ja, das ist gut. Dann lass uns mal, bevor wir jetzt auf das Thema Thomas Reis und die Freistellung eingehen, vielleicht doch nochmal über dieses Timo Baumgartl-Interview sprechen. Mich würde auch vor allem interessieren, ihr hier draußen, wie habt ihr das empfunden? War es richtig, dass der Spieler so hart bestraft wurde? Also mit nicht nur einer Geldstrafe, sondern auch mit einem Versetzung.
Naja, gut, versetzt in die zweite Mannschaft und das Problem dabei ist, er wird dann halt nicht spielen. Ja, er wird halt in Paderborn nicht spielen. Schalke hat sich damit natürlich irgendwo auch selber dann bestraft. ist den konsequenten Weg gegangen, hat sich Timo Baumgartl damit vorgeknöpft sozusagen, ja, und hat sich aber selber mit natürlich auch eine Innenverteidigeroption genommen, wo wir auch in der Innenverteidigung nicht so besonders gut besetzt sind. Cissé ist verletzt, soviel ich weiß. Kaminski, Baumgartl haben da gespielt und der eine von den beiden fällt jetzt halt aus.
Ja, der Detlef hat sich gemeldet. Detlef, Glück auf. Schön, dass du dabei bist.
Glück auf in die Runde.
Detlef, wie hast du das Interview erlebt und was hat das mit dir so gemacht?
Also ich habe das Interview zuerst gar nicht gehört. Ich habe eigentlich nur die Reaktionen mitbekommen und habe zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, der Verein kann eigentlich nicht anders handeln, als er gehandelt hat. Dann habe ich ja eine Nacht später erst das Interview gehört, die Aussagen von Timo Baumgartl, und habe meine Meinung so ein bisschen geändert. Also eine Strafe, ja, auf jeden Fall, weil das geht einfach nicht, dass ein Angestellter einen leitenden Angestellten öffentlich angeht. Das hat er gemacht, obwohl seine Wortwahl, also die von Timo Baumgartl, die war ja sehr gewählt, also für ein Fußballer-Interview, speziell kurz nach dem Spiel. Und ja, letztendlich, der Thorsten hat es auch gerade gesagt, der Verein hat sich dann auch nochmal geschwächt dadurch, dass der Timo eben nicht zur Verfügung steht am Freitagabend in Paderborn. Und ja, ich sag mal, das ist wieder ein Eigentor. Aber andererseits...
Wie hättest du denn als Verein entschieden, wenn du jetzt, sportliche Leitung gewesen wärst?
Ja, so eine Geldstrafe auf jeden Fall. Ich habe das unter dem Blog auch schon kommentiert. Also ich hätte mir eigentlich eher gewünscht, dass Timo Baumgartl und der Trainer, beziehungsweise im Prinzip die ganze Mannschaft, ja, dass die weiter miteinander sprechen und sich austauschen, weil es ist ja irgendwo klar, dass die Mannschaft mit dem Spielsystem, das Reis hat spielen lassen, nicht zurechtkam und nicht zufrieden war. Und das ist jetzt nicht nur ein Spiel, sondern das waren jetzt 7 Spiele. Und für diejenigen, die ins Stadion gegangen sind, ist es vielleicht noch viel offensichtlicher als für die vom Fernseher sitzen. Es war Harakiri teilweise, was hinten gespielt wurde. Und wie oft die Gegner dann 1-1 oder teilweise in Überzahl aufs Schalker Tor gerannt sind, das war nicht wirklich schön. Und vor allen Dingen, es war ja keine Entwicklung zu sehen. Es wurde ja nicht irgendwo besser. Sondern es wurde schlechter. Beim ersten Spiel habe ich noch gesagt, der HSV, gut, die sind eingespielt, die spielen die Schalker schon schön auseinander, aber das war halt nicht unbedingt der HSV, es war einfach Schalke 04, die hinten einfach keine vernünftige Struktur hatten. Dazu kommt dann noch, dass nach vorne auch nicht viel los ist, ehrlich gesagt. Es gibt aus meiner Sicht überhaupt kein Konzept, wie man den Ball von hinten vernünftig rausspielt. Ja. Das wird 2-3 Mal hin und her, dann wird der Sechser angespielt, der spielt den Ball wieder zurück und das nächste ist, entweder geht der Ball zum Torwart oder er wird lang nach vorne gekeult.
Ja, absolut richtig. Detlef, bevor wir das jetzt so sezieren, würde ich gerne noch den Michael dazu nehmen. Michael, Glück auf nach Amerika. Mich würde mal interessieren, wie du aus der Entfernung so die ganze Entwicklung, vor allem nach diesem St. Pauli-Spiel, nach diesem Interview so wahrgenommen hast.
Nun, das Baumgartl-Interview ist meiner Meinung nach nur die Spitze des Eisbergs. Da hat sich Baumgartl Luft verschafft in einer Weise, die meiner Meinung nach sachlich war. Der hat ja nicht gepöbelt. Der hat ja auch nicht... Der war ja nicht ausfallend, der ist ja ziemlich sportlich geblieben. Es war natürlich eindeutig, dass es um den Trainer oder gegen den Trainer ging und dass es hier einfach zwischenmenschlich eine echte Störung gegeben haben muss, die ja nicht erst einmal oder zweimal jetzt aufgekommen ist, sondern wenn wir hören und lesen, dass das im August auch schon ähnlich war und dass die aneinander vorbei geredet haben oder einander nicht zugehört haben, dann ist ja hier wirklich eine Störung, nicht nur eine kommunikative Störung, sondern auch eine menschliche Störung. Von daher, ich wünsche mir ja eigentlich Spieler, die auch vor dem Mikro mutig sind und auch mal selbstkritisch und offen die Dinge ansprechen. Es blieb gleichzeitig dem Verein keine andere Wahl, als eine Strafe auszusprechen, wobei also wirklich eine Strafe, ihn auch noch in die U23 zu versetzen, das ist ja nun auch mein Großvater seine Pädagogik. Eine Geldstrafe hätte es getan und damit gut. Aber was Baumgartl gesagt hat, ist meiner Meinung nach vielleicht nicht Konsens in der Mannschaft, aber er hat doch Leute, für die er da auch gesprochen hat. Das ist ja keine Einzelmeinung gewesen.
War auf jeden Fall sehr sachlich, ne? Und das, was er da gesagt hat, haben, glaube ich, auch alle Fans auf dem Platz auch vorher sehen können. Also so ging es mir auch. Und was ich dazu noch sagen möchte, Michael, du hast gerade gesagt, das war sachlich, ja, es war vor allen Dingen auch keine Wutrede. Also es wurde nachher in Medien dann wieder als Wutrede tituliert. Das ist halt totaler Quatsch. Also natürlich hat er wahrscheinlich ein bisschen Adrenalin im Blut gehabt, ne? Nach so einem Spiel ist ja klar, du kommst da runter. Der wollte da was loswerden, der hatte Frust, ja, der hat das Spiel verloren. Aber es war halt nicht wütend und es war auch nicht ausfallend. Der Michael Frey hatte sich noch gemeldet.
Ja, danke für das Wort. Hallo zusammen. Ich möchte die Klammer ein bisschen größer nehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ihr euch fühlt. Also ich habe eigentlich gedacht, beim vorletzten Abstieg, schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr kommen. Weil man hat aber auch eine Idee gehabt, woran es liegt. Man konnte die Spieler nicht mehr ertragen. Das war einfach eine Qual, die überhaupt in dem Trikot zu sehen, diese Leute, Rudi und wie sie alle geheißen haben. Aber jetzt ist mein Eindruck, dass wir einfach in allen Ebenen am Arsch sind, um das mal ganz Ruhrpott-mäßig zu beschreiben. Also, dass wir in allen Ebenen Probleme haben. Mit Sicherheit, da kannst du drüber reden, wurde jetzt zu viel auf die Mannschaft gehört, hätte man weitermachen müssen, aber das ist alles so kleine Flickschusterei. Aber ich glaube, dass wir einfach in der Gesamtstruktur richtig Probleme haben. Und ich wüsste jetzt noch nicht mal, ich könnte noch nicht mal klugscheißen, was jetzt der richtige Weg wäre. Und ich habe auch gar keine Energie, mir irgendeinen tollen Trainer jetzt auszudenken, der perfekt passen würde, weil der geht in spätestens 11 Monaten dann sowieso wieder.
Ja, aber Micha, da musst du dir auch keine Gedanken zu machen, da macht sich ja schon die komplette Twitter-Bubble Gedanken zu. Also von daher.
Ja, aber ich kann nicht mal mitmachen, weil die Energie ist gar nicht da, weil die Situation irgendwie jetzt so komisch ist. Also ich denke jetzt eher, habe jetzt eher Mitgefühl, wenn ich MSV Duisburg gerade am Wochenende sehe und habe eher so ein bisschen dieses Gespenst in Sichtweite, dass man denkt, naja, wer weiß. Also meine einzige Hoffnung momentan ist ehrlich gesagt, dass Brinkert an Bord kommt und mit seiner Philosophie und seinen Ideen den Verein in so eine Richtung lenkt und auch eine andere Kultur einfach reinbringt und das Ganze irgendwie aufräumt. Das ist momentan
das Einzige. Lass uns das Thema gleich nochmal anschließen. Wir waren ja jetzt gerade noch bei dem Interview. Hast du denn bei dem Interview als solches auch so einen Anflug davon, dass du da denkst, dass Schalke damit falsch umgegangen ist? Bist du der Meinung, Schalke hätte das anders handeln müssen?
Zwei Herzen in meiner Brust. Ja. Also als Verein musst du reagieren. Du hast eigentlich gar keine andere Wahl. Inhaltlich war ich voll bei ihm, muss ich sagen. Ich finde auch die Art und Weise, wie er das geäußert hat, vollkommen sachlich und in Ordnung. Aber wenn du als Verein in so eine Position kommst, dann musst du reagieren. Mich selber geschwächt hätte ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich hätte mir, glaube ich, auch eine andere Strafe ausgedacht, als ihn jetzt in die U23 zu versetzen und bei unserem Prunkstück der Abwehr halt noch jemand fehlen zu lassen jetzt gegen Paderborn. Aber reagieren musst du.
Okay, danke Micha. Auf das andere Thema kommen wir gleich sicher noch, ne? Dann können wir nochmal über mögliche Kandidaten sprechen. Jetzt hatte sich die Elke noch gemeldet. Elke,
Ich habe einen kurzen Gedanken noch zu Baumgartl. Mir ist der Begriff Whistleblower eingefallen. Ich habe ihn eher als Whistleblower empfunden, nicht als Verräter und inhaltlich, also was, wo ich auch dazu stehe, was ich gut finde, ja, dass dann jemand mal so ein bisschen auspackt, was eigentlich vorgeht. Und ich glaube, dass das die Sache ins Rollen und weiterbringt. Also ich fand es gut, dass er das gesagt hat, was er gesagt hat.
Ich gehe mal jetzt da rein.
Hängen geblieben und nichts anderes.
Also ich habe ja auch zumindest auf Social Media sehr, sehr stark verteidigt Baumgartl, weil ich das Gefühl hatte, dass es ein Hilferuf von ihm war. Und ich gehe auch davon aus, auch wenn ich es natürlich nicht hundertprozentig weiß, dass es vorher auch Gespräche intern gegeben hat. Das heißt, er hat nicht direkt den Weg, glaube ich, an die Öffentlichkeit gesucht, sondern hat sicherlich das als letzten Ausweg gesehen, um die Sache ins Rollen zu bringen. Und was mich mal interessieren würde, ich gebe das jetzt gerne auch mal an dich, Thorsten, wäre Thomas Reis heute noch Trainer, wenn es dieses Interview nicht gegeben hätte? Hätte man dann gegebenenfalls noch ein bisschen gewartet mit der ganzen Geschichte?
Kann ich nicht beurteilen, aber ich finde auch, ehrlich gesagt, eine steile These zu sagen, okay, Timo Baumgartl wird es vorher bestimmt angesprochen haben. Das wissen wir nicht, ob der es vorher angesprochen hat. Insofern tun wir da, glaube ich, dann auch Thomas Reis Unrecht. Ja, wir sagen jetzt hier, der wird es bestimmt angesprochen haben, dann ist Thomas Reis halt der Depp, der es nicht angenommen hat. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß es nicht. Ich habe Timo Baumgartl da gesehen. Ich habe gedacht, okay, sachlich ist es richtig, aber sowas klärt man nicht vorm Mikrofon. So. Und ich konnte halt verstehen, dass Schalke da eine Sanktion folgen lässt. Die Art und Weise, das klang schon alles, wie Michael vorher sagte, ne, pädagogisch irgendwie aus dem letzten Jahrhundert. Mit irgendwie Sanktion, also ich weiß gar nicht, wie die Wortwahl war, aber auf der Homepage, das las ich echt nicht gut. Hätte man wahrscheinlich ein bisschen smarter lösen können. Aber ne? So, ja. Conny hat sich auch noch gemeldet zu dem Thema.
Ja, also vieles ist schon gesagt worden. Das sehe ich, also ich denke auch, also ich fand die Aussage jetzt vom Tonfall in Ordnung. Ich fand es trotzdem natürlich richtig, dass der Verein da irgendwas machen musste. Was mir noch ein bisschen zu kurz kommt, ist aber, wieso ist es überhaupt zu dem Interview gekommen? Also die Mannschaft ist ja umgeben von, ich weiß nicht, wie viel Schalke-Mitarbeitern. Und es bleibt der Bereich Kommunikation einfach eine Baustelle. Also ich gehe auch davon aus, auch wenn das natürlich spekulativ ist, dass das keine Einzelmeinung war. Und frage mich halt deshalb, warum der ganze, also der Trainer selber oder der Staff drumherum oder Leute, die so Bindeglieder sein sollen qua Funktion, haben die wirklich nicht mitbekommen, dass sich da was aufbaut, dass sich da was entwickelt gegen den Trainer, so eine Stimmung oder dass es Kritik gibt. Wie kann es denn sein, dass jemand wie Baumgartl nach so einem schlechten Spiel dann überhaupt unbegleitet, unbeaufsichtigt vor so eine Kamera geht? Warum geht da nicht der Kapitän oder jemand vom Mannschaftsrat oder ein Asamoah oder wer auch immer? Ne? Also man hat das auch irgendwie so alles geschehen lassen. Ne? Und das kommt mir bei der ganzen Debatte ehrlich gesagt auch ein bisschen zu kurz.
Gut, jetzt ist aber Timo Baumgartl ja einer, der auch schon durchaus geradeaus denkt. So. Also ich finde schon, das ist ja so ein Typ, den man gut vor eine Kamera stellen kann. Der kann gut geradeaus reden und so. Ne? Da gibt es ja bestimmt auch andere, die sich da eher schwerer tun. Ob man das jetzt wusste, dass der so eine Meinung vertritt und das dann hat ins Messer laufen lassen oder also in der Situation ziehst du den da ja nicht weg. Also in der Live-Situation gehst du ja nicht hin und ziehst den vor der Kamera weg. So, also das Nächste, was passiert ist, ist, dass der eigentlich in der Mixzone noch hätte Interviews geben sollen. So habe ich das zumindest mitbekommen. Wo er dann eben, da wurde er eben dann nicht mehr hingelassen, ne? Nachdem man dann halt mitbekommen hat, okay, wie das TV-Interview gelaufen ist, ist jetzt halt nicht so, wie sich der Verein da das vorgestellt hat, um es mal so auszudrücken. Und dann hat man halt den weiteren Verlauf dann unterbrochen. Weiß ich nicht. Also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, finde ich auch nachvollziehbar, den Gedanken, ob das so machbar ist oder ob das irgendwie hätte absehbar sein müssen. Ob man dann vorher schon mit Leuten das abgesprochen hat, wer sich da hinstellt, da bin ich ehrlich gesagt gar nicht so im Thema, wie weit man da so geht.
Aber mal gucken, was der Enno dazu sagt. Enno, Glück auf.
Ja, Glück auf in die Runde. Hi. Ja, es war ganz interessant. Wir haben nach dem Spiel wirklich noch mit mehreren Leuten zusammengesessen und haben uns da überlegt, was ist denn da jetzt passiert? War der sich überhaupt bewusst, was er da eigentlich loslässt? Und ich bin eigentlich immer noch der Überzeugung, dass der Baumgartl nicht mit der Absicht in das Interview gegangen ist, da solche Dinge auszusagen. Er hat sich da auch ein bisschen locken lassen. Ne? Ich glaube, der Tusche war das, der da ein bisschen nachgehakt hat. Ne? Ja, wer gibt denn da diese Vorgaben und so weiter, wo er die Probleme mit hat. Ich glaube, da gab es so ein bisschen so eine Eigendynamik auch. Und dann sind die Sätze gefallen. Jetzt ist es in Ordnung. Geldstrafe wäre für mich okay gewesen. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Diese Versetzung da ist Quatsch. Man schadet sich selbst. Aber ich glaube, das war nicht so beabsichtigt von ihm.
So, und dann ist das Ganze ja passiert. Und Naja, am nächsten Tag hat man dann halt gehört, okay, Schalke sanktioniert Timo Baumgartl. Dann ist aber, wie viele Tage sind dann ins Land gegangen bis zur Entlassung? Das Spiel war am Samstagabend und die Freistellung war jetzt halt gestern Morgen. Und ein Diskussionspunkt, den ich halt von vielen Fans mitbekommen habe, ist, okay, wieso hat das denn jetzt noch so lange gedauert? Also wenn man schon dann der Ansicht ist, okay, der Trainer ist da vielleicht doch nicht mehr der Richtige, wieso ist es da nicht am Anfang der Woche gleich erfolgt? Weil jetzt hat man natürlich auch die Situation, dass der Interimstrainer Matthias Kreuzer eben ja nur eine Trainingseinheit hatte. Ne? So, also morgen ist schon das Spiel. Eine Trainingseinheit ist jetzt für Kreuzer da gewesen, da wird er jetzt nicht besonders viel umändern können. Ja, ich weiß nicht. Kann sich irgendjemand denken? Oder hat jemand eine Meinung dazu? Enno, ist das jetzt immer noch oben oder magst du jetzt zum nächsten Thema auch was sagen?
Nein, warum das jetzt noch so lange gedauert hat? Gute Frage. Ja, der Druck wurde ja auch immer größer. Ich habe per Zufall gestern Morgen auch noch so ein paar Beiträge gelesen und gesehen von Sky, unter anderem Kollege Groß Schlamann und auch der Toni Leto vom Kicker haben da gestern Morgen noch ganz vehement fast gefordert, wie lange will Schalke denn jetzt noch warten? Ich glaube, der Druck ist einfach auch von außen so hoch geworden, dass man sich dann zum Handeln gezwungen gesehen hat.
Ja, Glück auf nochmal. Also warum es so lange gedauert hat, kann natürlich viele Gründe haben. Aber letztendlich, also nach dem Interview von Baumgartl, war mir eigentlich klar, dass der Trainer, der ist angeschossen und es wird etwas passieren. Ich habe zwar geglaubt, dass Schalke mindestens ein, vielleicht zwei Spiele wartet, sofern die auch in die Hose gehen, und dann halt handelt. Dass es jetzt so schnell ging, ja, ich kann das nur vermuten. Also normalerweise wäre der Vorgang ja, man fragt dann halt in der Mannschaft nach, sind diese Vorwürfe, sind die gerechtfertigt? Dann holt man die Meinung ein, fragt nochmal den Trainer und so würde es normalerweise ablaufen. Ob es so abgelaufen ist, keine Ahnung. Vielleicht war es etwas zu langsam dann doch, aber das wäre dann ein Tag mehr oder das wäre eine Trainingseinheit mehr. Und das ist letzten Endes ist das auch egal. Also der Kreuzer ist jetzt ein armes Schwein, dass er halt diese Mannschaft vorbereiten muss auf das Spiel in Paderborn.
Ja, und gut, wir können, aber er kennt ja die Mannschaft. Also
ja, natürlich kennt er die Mannschaft. Aber
hätte sich vielleicht noch mal einen Tag mehr gewünscht, aber
vielleicht hat er ja auch eine andere Idee, die er gerne einbringen möchte, aber in einer Trainingseinheit kriegst du das nicht hin. Also absolut. Und ich bin eigentlich bei Schalke immer Optimist, egal wie der Gegner heißt. Fällt mir jetzt gegen Paderborn komischerweise schwer.
Na gut. Der Julian hatte sich gemeldet. Julian, Glück auf. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du getwittert, also es kam halt die Meldung raus, dass Baumgartl bis Sonntag suspendiert bleibt und der Kreuzer aber nicht darum gebeten hat, ihn früher zurückzuholen. Und da war halt die Frage, ob es eine gute Entscheidung ist. Und da hast du geantwortet, guter Mann. Also guter Mann an Kreuzer, dass er halt ihn nicht zurückgenommen hat. Wie hast du diese Suspendierung wahrgenommen? Also ich habe das Gefühl, wenn ich das so lese, dass du absolut damit einverstanden bist.
Ja, also über die Härte kann man so an sich diskutieren. Aber die Suspendierung fand ich komplett richtig, weil er den Trainer öffentlich quasi vom Bus gestoßen hat. Also wir haben ja jetzt mehrmals gesagt, das war alles sehr sachlich von ihm formuliert. Aber wenn man die Reaktion auf Social Media gesehen hat, da war Reis eigentlich schon abgesägt. Also für alle war eigentlich klar, das ist das Ende von Reis. Und diese Macht kann man einem Spieler irgendwo nicht geben. Und da hat der Verein dann irgendwo ein Zeichen gesetzt, dass da eine Grenze überschritten wurde, die nicht überschritten werden darf. Und wenn man ihn jetzt zurückgeholt hätte, dann wäre man halt nicht konsequent geblieben. Also man hat jetzt die Suspendierung und diese Abschiebung dann in die U23 für eine Woche ausgesprochen. Und ob diese Abschiebung richtig ist, das kann man, wie gesagt, diskutieren. Man hat es jetzt gemacht. Das zurückzunehmen hätte ich für falsch empfunden, weil das wieder inkonsequent gewesen wäre. Das muss man jetzt halt einfach durchziehen und dann geht es danach weiter.
Aber das Interview, inhaltlich gehst du schon mit?
Ja, voll und ganz.
Okay, wie hättest du an Timo Baumgartels Stelle gehandelt?
Das Interview so nicht gegeben. Also ich hätte, ich bin halt nicht Timo Baumgartel, ich weiß ja nicht, was intern gewesen ist und ich habe nicht vorher mit dem Trainer oder mit anderen gesprochen und also ich habe das auch so empfunden wie du, dass es so ein Hilferuf ist, ob es am Ende einer ist, also dass wirklich schon intern Sachen angesprochen wurden und es aber keine Veränderung gab, die aber von der Mannschaft gewünscht wurden. Das kann ich nicht beurteilen. Wenn es so gewesen ist, kann ich sehr gut nachvollziehen, aber das macht sein Handeln trotzdem nicht richtig. Also ich hätte es wahrscheinlich trotzdem nicht gemacht. Ja, also andererseits natürlich, jetzt weiß es jeder, dass die Änderung hätte geben müssen. Aber jetzt ist Reis ja auch nicht mehr da. Also
ganz ehrlich, ne? Also wenn, sagen wir mal, er hat vorher den Trainer angesprochen, ne? Selbst dann geht man danach nicht vor die Sky-Kamera und macht das, sondern dann geht man zum Sportdirektor und geht hin und sagt hier, wir haben mit unserem Trainer gesprochen oder ich habe mit dem Trainer gesprochen, der ist da nicht zugänglich oder sowas. Das macht man dann immer noch intern. Dann geht man halt zu der nächsthöheren Ebene. Also wenn einer bei uns, ich weiß nicht, wer hier Angestellter ist, ja, wenn jemand meint, der müsste irgendwie seinen Chef irgendwie, käme mit seinem Chef nicht klar, dann geht der auch nicht zur Pressestelle. So, dann geht man ja zur nächsthöheren Instanz.
Ja, das ist ja, den Vergleich wollte ich so nicht ziehen, weil Fußballgeschäft oder Sportgeschäft ja immer noch was anderes ist, medial. Aber da wurde ja auch mal der Vergleich gebracht, in den 90ern wäre das okay gewesen. Ich glaube, in den 90ern wäre das nochmal ganz anders gehandhabt worden, auch von Vereinsseite. Dann wäre Baumgartel nicht mehr im Verein.
So, der Benni hatte sich noch gemeldet, auch zu dem Thema.
Ja, Benni, Glück auf.
Ja, Glück auf. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich bin ein bisschen krank, deswegen seht es mir nach. Ich weiß nicht, inwiefern ihr es mitbekommen habt, aber es kam vorhin, ich weiß nicht von welchem Medium, eine Nachricht raus, dass Thomas Reis selber interner an die Presse weitergegeben hat, um sich gegen den Vorwurf, dass es in der Kabine schlecht läuft, zu wehren. Und das war so der endgültige Vertrauensbruch in Richtung Thomas Reis. Und deswegen kam diese Entlassung relativ fix.
Habe ich auch gelesen, ja. Das kam, hat jetzt die Bild verbreitet.
Oh,
ist halt, okay. Also man weiß es wirklich nicht. Ne? Ich habe jetzt nur allerdings tatsächlich von der Bild in den letzten paar Tagen auch sehr unterschiedliche Sachen gelesen. Also am Anfang war es dann halt so, dass ständig irgendwie Thomas Reis als wahnsinnig stur dargestellt wurde. An dem Tag, wo Thomas Reis geschmissen wurde, war dann plötzlich ein Riesenbericht darum, wie sehr Thomas Reis versucht hat, die Mannschaft mit einzubinden, aber da hätte sich keiner zu Wort gemeldet. Ja, er hätte versucht, mit der Mannschaft das Spielsystem zu besprechen, aber da wäre kein Interesse dran gewesen. Und jetzt kommt halt so eine Meldung. Also mittlerweile weiß man da echt nicht mehr, wo bei diesem ganzen Spins irgendwie der Kreisel da mal anhalten muss.
Ich kann es nachvollziehen. Ich glaube aber tatsächlich, dass das Kind da einfach schon im Brunnen gefallen ist, in dem Moment, wo er es gefragt hat, weil ganz ehrlich, diese Warnsignale, die gab es schon in der Vorbereitung bei den ganzen Spielen, dass es so laufen könnte in der Saison und allerspätestens nach dem HSV-Spiel muss ich reagieren als Trainer. Und wir sprechen dann ab dem Zeitpunkt, wo er fragt, der Männer, wollt ihr eigentlich was anderes spielen, sprechen wir von 3, 4, 5 Wochen später. Und ich glaube, da war es dann ehrlicherweise auch schon zu spät. Man kann ihm sicherlich nicht vorwerfen, dass es da nicht mehr versucht hat, aber dass es so laufen könnte, das muss ein Trainer in meiner Wahrnehmung einfach ein bisschen früher erkennen.
Ja, aber Benni, schön, dass du auch dabei bist. Ich würde mich auch freuen, wenn du nachher noch da bist, wenn wir auch nochmal über das Thema neuer Trainer sprechen. Ich denke, dass du da auch noch eine Menge zu beitragen kannst. Aber auch generell, du beobachtest ja auch Spiele sehr, sehr intensiv, auch taktisch etc. War Schalke unter Reis jetzt wirklich am Ende? Also war es auch die richtige Entscheidung, sich jetzt auch zu trennen?
Das ist eine super komplexe Frage. Also ganz ehrlich, sportlich ja, weil ich habe da ehrlicherweise nicht so viel Besserung gesehen, weil für den Gegner war es dann rein aus taktischer Sicht, war es sau einfach, Schalke auseinanderzuspielen und auseinanderzuziehen. Das ist auch so der größte Vorwurf, glaube ich, den man Thomas Reis machen muss, so gut sein Fußball in der ersten Liga funktioniert hat, er hat den Switch einfach nicht hinbekommen von erster in zweiter Liga. Und da muss man dann ganz ehrlich sagen, da konnten sich Gegner wie der HSV und St. Pauli, bin da ja ganz gut vernetzt, die haben sich gefreut, dass Schalke 04 weiter Mann gegen Mann verteidigt hat, weil es war sau einfach, sich den Gegner, also in dem Fall Schalke 04, so zurechtzulegen, wie man sie halt in dem Moment brauchte. Und deswegen sage ich auch, das hätte man schon früher erkennen müssen. Und das kann man auch nicht nur an Thomas Reis alleine festmachen. Da gehören ja auch noch andere Leute mit zu dem Staff dazu. Da arbeiten Analysten, da arbeiten Co-Trainer, da arbeiten was weiß ich wie viele Leute um ein Profiteam drumherum. Und da finde ich es einfach ein Versagen auf ganzer oder mit allen Personen einbezogen, dass die es nicht hinbekommen haben, das zu erkennen, dass das in der zweiten Liga nicht funktioniert. Weil ganz ehrlich, die Vorbereitung, die war auf gut Deutsch gesagt genauso scheiße.
Der Micha hat sich noch gemeldet. Micha nochmal, hallo.
Ich hatte mich genau zu dem gleichen Thema gemeldet. Thorsten hatte vorher gesagt, dass man die Sachen erstmal intern klärt. Und ich kann Benny bei seinen Äußerungen, ich war auch im Trainingslager mit dabei in Österreich, habe die Vorbereitung auch verfolgt. Genau dieses Versagen auf allen Ebenen, das meinte ich auch mit dem Problem, was ich vorhin beschrieben habe, dass wir auf allen Bereichen eigentlich momentan Probleme haben. Und das hätte man erkennen müssen. Und für mich ist über die Jahre gesehen immer ein deutlicher Indikator, das ist wie ein Seismograph, wenn anfängt, dass die Internas wieder nach draußen kommen. Letztes Jahr war es wirklich ruhig geworden. Das sind alle Vorgänge sind intern geblieben. Selbst irgendwelche Neuverpflichtungen in der Winterpause. Niemand hat irgendwas mitgekriegt. Alles war ruhig. Und jetzt seit Wochen kommen wieder Sachen raus. Und das ist immer ein deutliches Zeichen dafür, dass das im Inneren was fault bei uns. Immer der gleiche Mechanismus.
Jo, Benny wollte darauf, glaube ich, direkt antworten, wenn ich das richtig...
Genau, richtig. Weil Micha sagt schon richtig, am Ende des Tages kannst du natürlich Thomas Reis dafür einen Vorwurf machen, dass das Spielsystem nicht funktioniert. Aber ganz ehrlich, da gehören ja auch noch Leute mit dazu, die das absegnen im Verein. Die sagen, ja, so ist das korrekt. Und da bin ich ganz ehrlich, da zweifle ich dann ein bisschen an dem Sachverstand der Leute, die da in den allerhöchsten Positionen arbeiten. Aber mal ganz ehrlich, in der ersten Bundesliga, da weiß ich, wenn ich um den Abstieg spiele, Mann gegen Mann ist da ein total probates Mittel. Wenn ich gegen 15 Teams immer der Underdog bin, wenn ich in der zweiten Liga aufsteigen will, dann muss ich einen ganz anderen Fußball spielen. Und wenn sich da jemand in der Führungsetage hinsetzt und sagt, Mann gegen Mann über den ganzen Platz, das ist das richtige probate Mittel, dann tut's mir leid, dann habe ich meinen Job verfehlt. Muss ich dann ganz ehrlich auch so sagen.
Hast du denn, Benni, hast du denn auch Thomas Reis so als stur erlebt, was genau diese taktischen Mittel anging? Also, dass man auch nie irgendwie eine Flexibilität erwartet hat, dass also jeder gegnerischer Trainer eigentlich schon in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt hat, wie Schalke spielen wird, wie sie darauf reagieren werden und es auch immer genau so eingetreten ist?
Das ist, am Ende ist es ja auch ein Zusammenspiel aus Trainer gibt was vor, Spieler können es nicht umsetzen und Spieler denken sich dann irgendwann, okay, weißt du was, dann wir machen das jetzt so, wie der Trainer das sagt, ob es dann funktioniert oder nicht. Das war dann einfach im Gesamtkonzept, hat das nicht gepasst und es hat mich gewundert. Ich hatte mir vor der Saison die Spiele von Thomas Reis in Bochum angeguckt, egal ob erste oder zweite Liga, und da war es ganz viel Raum und Zonen verteidigen, also gar nicht so viel Mann gegen Mann. Und ich war mir eigentlich nach der letzten Saison auch sicher, weil ich ihn eben schon aus Wolfsburger Zeiten kenne, wo er einen ganz anderen Fußball hat spielen lassen, dass der was umstellt in der zweiten Liga. Und ich weiß nicht, woran es liegt im Detail, aber nochmal, Thomas Reis, ja, war stur, hat nichts umgestellt, außer dann die Ketten mal ein bisschen tiefer. Aber es wundert mich total, weil ich Thomas Reis eigentlich als Trainer in all seinen vorherigen Stationen ganz anders erlebt habe. Also da gehören wahrscheinlich auch noch andere Leute damit dazu.
Ja, Benni, eine Nachfrage noch, wo ich dich gerade hier dran habe. Die Frage, die ich mir auch gestellt habe die letzten Tage, war halt auch, wenn du dir Schallenberg anguckst, als einer der Top-Sechser der letzten Saison, wenn du dir Baumgartl anguckst, als ein Spieler mit Erfahrung auf einem ganz anderen Niveau und gerade die Spieler es nicht schaffen, das umzusetzen, da kommt bei mir auch die Frage auf, hat denn Schalke einfach in der Sommerphase die falschen Spieler verpflichtet, um den Reißfußball zu spielen? Beziehungsweise, das passt ja irgendwie nicht. Und hätte das Reis nicht wissen müssen oder hatte der da kein Mitspracherecht? Wie hast du das so wahrgenommen oder wie denkst du darüber?
Also ich gebe dir vollkommen recht, wenn wir über die Kaderzusammenstellung sprechen, dann fängt es auch schon mal damit an, dass Ron Schallenberg bei Paderborn einer der besten Sechser war, aber aus einer anderen Struktur heraus. Immer mit einer Dreierkette, mit einem Partner, mit einem festen Partner an der Seite und ein viel flexibleres System. Das geht weiter damit, wenn man Thomas Reis sich über die letzten Jahre anschaut, der hat immer Innenverteidiger gehabt, die irgendwo mal mindestens die 34 km/h geknackt haben. Und da müssen wir uns auch nichts vormachen. Das ist weder Timo Baumgartel noch Marcin Kaminski. Und das ist so ein Zusammenspiel aus Kaderplanung war nicht ideal. Ich weiß gar nicht, wie häufig Thomas Reis gesagt hat, er braucht auf beiden Flügeln unfassbar schnelle Außenspieler. Der Einzige, der am Ende gekommen ist, war Lassme. Über so Leute wie Mohr, Kusuki etc., die funktionieren einfach aktuell noch nicht auf Schalke. Aber dann muss ich da investieren. Und ich glaube, A, dass Schalke das Geld dazu gefehlt hat. B, war man vielleicht auch ein bisschen blauäugig, dass man gesagt hat, okay, den Schallenberg, letztes Jahr einer der besten Sechser gewesen, der würde das auch alleine auf der Sechs spielen können. Und das hat einfach in der ganzen Kaderzusammenstellung und was man von den Spielern erwartet und was sie am Ende erfüllt haben, hat das einfach nicht gepasst.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, Benny, wir gehen ja nachher nochmal vielleicht auf den neuen Trainer ein und dann können wir auch genau solche Fragen auch nochmal überlegen, welcher Trainer könnte passen etc. Ich würde aber gerne nochmal den Michael dazu nehmen, der hat sich gemeldet. Michael.
Ja, es geht mir um die Frage der Kaderzusammenstellung, so wie es jetzt gerade angesprochen worden ist. Wenn dieser Switch zwischen erster und zweiter Liga spielerisch und auf dem Feld nicht möglich war, heißt das denn nicht, dass der Kader falsch zusammengestellt worden ist? Nicht nur von Reis, sondern dann auch von Hechelmann und Knebel und anderen Verantwortlichen. Denn dass Schalke in der zweiten Liga von 15 Mannschaften den Ball bekommen wird und sagt, jetzt macht ihr mal. Aber da sehe ich nicht, dass wir dann in der Mannschaft im Mittelfeld nicht nur eine Spielidee nicht haben, sondern auch nicht die Spieler sehe ich nicht, die dieses Spiel, dieses aktive Spiel nach vorne dann auch auf den Rasen bringen. Das habe ich bislang nirgendwo in diesen Spielen gesehen, bislang nach 7 Spieltagen. So ist das doch nicht nur eine Frage der Kaderzusammenstellung, ob Reis jetzt Spieler bekommen hat, die er wollte oder nicht bekommen hat, sondern dass wir schlichtweg eine Diskrepanz haben zwischen Kader und Spielideen und eingeschränkten Möglichkeiten. Das hat einfach nicht zusammengepasst. Da hat man sich doch was in die Tasche gelogen.
Ja, tatsächlich. Ich glaube auch, dass man sagen kann, dass diese Art von Fußball, die dann ja vorgegeben wurde, die wir dann ja halt auch gesehen haben, das hat halt tatsächlich nicht gepasst. Also weder, dass das irgendwie, dass das Spiel erkennbar war, wie gespielt werden sollte. Ne? Also man hat schon gesehen, dass Schalke versucht hat, mit Ball hinten rauszuspielen, aber ist halt direkt in den ersten Reihen beim ersten Pressing daran schon gescheitert. Am Ende kam dann der lange Ball und dann hat Schalke halt versucht, mit körperlicher Präsenz im Mittelfeld die Bälle dann halt zurückzuerobern. Das ist natürlich schon ein bisschen schlicht. Und andererseits muss man sagen, sofort zu Saisonbeginn sind halt Spieler wie Karaman und Drexler halt ausgefallen. Und die sind halt in dieser zweiten Liga durchaus Spieler, die einen Unterschied machen können. Ne? Die heben dein Niveau eben schon. Ja, also wenn du einen Karaman im Kader hast oder einen Karaman da auf Außen spielen hast, das ist einer, der so einen Spieler dann auch schon mal allein entscheiden kann. Und der wird auch vom fußballerischen Niveau her es drauf haben, auch einen anderen Ball zu spielen. Ne? Der ist nicht darauf angewiesen, dass der Trainer sagt, okay, spiel mal hoch, spiel mal lang. Der wird dann da schon mithalten können. Und das sehe ich bei einem Dominik Drexler ja eigentlich auch. Also da müssen wir mal abwarten. Ich würde jetzt da nicht sagen, okay, der Kader ist ja so scheiße zusammengestellt, dass man da nicht besser im Fußball mitspielen könnte. Also da wäre ich doch noch halbwegs hoffnungsvoll. Aber das muss natürlich dann erstmal in die richtige Richtung gehen. Das werden wir dann halt gleich hier besprechen, was wir glauben, in welche Richtung es denn dann gehen sollte. Aber erstmal hatte sich der Enno jetzt noch gemeldet.
Ich kann mit diesen ganzen Argumenten, die da jetzt gerade genannt wurden, zu 100% ziemlich mitgehen, sehe ich auch alles so. Es war auch der richtige Zeitpunkt jetzt, also der späteste Zeitpunkt, etwas zu tun. Es musste irgendwas gemacht werden. Nur mir kommen jetzt persönlich die Spieler zu gut dabei weg. Ne? Es ist nicht alles Thomas Reis gewesen. Thomas Reis hat sicherlich keinem Spieler gesagt, immer spiel deinen Mitspieler möglichst so schlecht an, dass er da nichts mit anfangen kann. Schlag die Standards so, dass da von uns keiner drankommt. Schlag die Ecken so rein, dass da keine Gefahr entsteht. Mensch, das sind doch alles Profis und das sind keine Amateurfußballer, die wir da haben. Die sind in der Bringschuld für mich auch. Und ich hoffe, dass ein neuer Trainer das auch so sieht.
Da muss ich direkt was zu sagen, weil die Spieler natürlich irgendwo in der Bringschuld sind. Das ist korrekt. Aber Thomas Reis hat ihnen schon gesagt, dass sie 1 gegen 1 auch über den ganzen Platz verteidigen sollen. Und sie haben sich in dem Spielsystem dadurch gegen jede gute Umschaltsituation entschieden, weil sie so häufig nicht in der richtigen Positionierung waren und die Wege zum Tor ultra weit waren, dass sie die Bälle einfach so häufig verloren haben, dass du dann Step by Step by Step gemerkt hast, Schalke spielt den Ball dann nicht mehr nach vorne, sondern aus Sicherheit eher nach hinten. Mhm. Und dann, ne, das war dann so ein Zusammenspiel aus allem. Und ich glaube, dass man da hätte früher reagieren müssen. Das ist der größte Vorwurf an Thomas Reis, dass er das nicht umgestellt hat, weil so nimmst du den Spielern auf dem Platz auch peu à peu ihr Selbstbewusstsein. Und ich finde, das merkst, das hast du in jedem Spiel in den letzten Wochen gemerkt, dass bei Schalke bei den Spielern dann auch im Kopf gar nichts mehr ging. Und das ist auch ein super wichtiger Faktor.
Ja, tatsächlich, ne? Also beim Spiel nach hinten muss ich direkt wieder an Ron Schallenberg denken. Ich habe auf St. Pauli auf der Tribüne gestanden, als Schalke dann den Torwart auf meiner Seite hatte. Ich habe also quasi Ron Schallenberg aus nächster Nähe von der Tribüne aus beobachtet. Und der ist halt in 2 Varianten, wollte man das Spiel aufbauen. Mal ist Ron Schallenberg zwischen die Innenverteidiger gerückt, mal hat er sich ins tiefe Mittelfeld fallen lassen, um als Anspielstation zu fungieren. Und der Pass kam halt immer zurück. Also ich weiß nicht, wie viele Pässe er gespielt hat in dem Spiel, aber davon waren 98% nach hinten oder zur Seite und kaum einer nach vorne. Und das ist halt schon ein bisschen deprimierend. Ne? Wenn dann also, ich nehme dem Spieler das jetzt gar nicht so übel, aber da gibt es halt keine Varianz. Ja? Da gab es halt keine andere Idee, wie man das Ganze hätte anders auflösen müssen.
Und das auch schon von Anfang an, weil bei Ron Schallenberg war es klar, dass es ein sehr horizontaler Passspiel ist. Es war ja in Paderborn schon, ich glaube, der mit der Ausnahme seiner Vorlage gegen Hamburg hat er, glaube ich, noch nie einen richtig guten progressiven Pass nach vorne gespielt. Aber dem musst du dann halt im Spielaufbau, und da sind wir wieder bei dem Thema Varianz, einen Partner an die Seite stellen, schon von Anfang an, der das ein bisschen auffängt. Und das ist halt nicht passiert. Und ab dem Zeitpunkt hat Thomas Reis, glaube ich, bei ganz vielen Spielern die Kabine verloren.
Benni, ist das denn auch so, dass du gerade bei dieser 1 gegen 1 Verteidigung, naja, dann oftmals nicht den Mut hast, den vertikalen Pass zu spielen, weil du denkst, der kommt dir gleich einfach doppelt um die Ohren geschlagen?
Irgendwann ja, weil du ja natürlich, du bist beim 1 gegen 1 Verteidigen, bist du immer darauf angewiesen, vor allem gegen spielstarke Teams, dass wenn einer nach vorne verteidigt, du den ersten Ball sofort verteidigen kannst. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee von Thomas Reis. Frühes Pressing, frühes Stören, Bälle hochgewinnen und dann umschalten. Das Problem ist, wenn da ein einziger nicht in den Zweikampf kommt, dann ist Polen offen. Das ist ja einer der Gründe, warum Schalke schon 15 Gegentore hat. Und ich glaube, dass bei den Spielern die Statik im Spiel dazu geführt hat, dass sie, wie du schon sagst, Angst hatten, den Ball nach vorne zu spielen. Und was passiert, wenn mir das Ding um die Ohren fliegt? Weil ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema, das sind Profis. Ich glaube, eine Marcin Kaminski und ein Timo Baumgartel können auch beide einschätzen, dass auf die ersten Meter keine Usain Bolt sind und dementsprechend auch nicht ganz so häufig nach vorne verteidigen. Und dann spiele ich den Ball lieber erstmal sicher zu meinem Nebenmann, wo ich weiß, okay, da ist null Risiko mit dabei, aber das Ding fliegt mir auch nicht um die Ohren in spätestens 20 Sekunden. Und das hat einfach nicht mehr gepasst am Ende.
Also ich hatte das Gefühl, beispielsweise, das unterstützt das auch, was du sagst, dass gegen Magdeburg, als wir 0-2 zurücklagen, dann auch egal war. Ja. Also dann hat man einfach gesagt, scheiß drauf, wir spielen jetzt einfach mutig nach vorne, schlimmer kann es jetzt eh nicht mehr werden. Und auf einmal haben aber die Dinge funktioniert und auf einmal konnte man miteinander Fußball spielen. Aber man hat immer wieder bei jedem Spiel wieder bei 0 angefangen und ist einfach nie in diesen Mut gekommen, ne?
Ja. Korrekt, kann ich nur so unterschreiben.
Ja, Thorsten.
Okay, jetzt haben wir die nächste Situation. Jetzt haben wir Thomas Reis nicht mehr am Start. Jetzt haben wir Matze Kreuzer, der gegen Paderborn die Mannschaft aufstellen wird und der da maximal noch ein weiteres Spiel betreuen kann, weil er nämlich nicht die UEFA Pro-Lizenz hat. Als es direkt nach der Trainerentlassung darum ging, okay, wer spielt denn da demnächst, hatten viele Fans die Idee, dass Schalke vielleicht Jakob Fimpel aus der U23 zum Cheftrainer machen könnte, weil der mit der U23 zumindest mal von sich hören lässt. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Leute da wirklich hingehen und sich das anschauen, aber die Ergebnisse sind gut und der wirkt halt sympathisch und der macht einen guten Eindruck, wenn er irgendwie sich verkauft oder wenn er zu hören ist. Ne? Dem traut man halt zu, ein junger Trainer zu sein, der eine medial ordentliche Ansprache hat und der auch im Team eine ordentliche Ansprache hat. Aber der Punkt ist, er hat halt keine UEFA-Pro-Lizenz. Matze Kreuzer hat auch keine UEFA-Pro-Lizenz und Thomas Bertels, der die U17 übernommen hat am Anfang der Saison, der da auch einen ziemlich guten Job macht, einen überraschend guten Job übrigens. Also Uno Cinel hatte die U17 dann ja verlassen und das war nicht so klar, ob das dann so gut weiterläuft. Und dann kam Thomas Bertels und hat da direkt performt, ja, hat die Mannschaft, die neu zusammengestellte U17 hinter sich gebracht und hat da wirklich gute Ergebnisse am Start.
Der hat auch keine Pro-Lizenz.
Der hat aber auch keine Pro-Lizenz, genau. Ja. Also so wie ich das gesehen habe, ich habe mal durchgeguckt, auf Schalke haben jetzt drei Personen die UEFA-Pro-Lizenz. Das ist Peter Knebel, das ist Mike Büskens und Norbert Elgert. So, und alle drei kommen halt als dauerhafter Trainer von Schalke 04 nicht in Frage.
Aber das ist natürlich auch so ein Punkt, auch Knebel hat es ja auch in der PK nochmal explizit angesprochen, dass man auch ein Verein werden möchte, der Trainer ausbildet, also auch ähnlich wie Spieler dann einfach auch Trainer hervorbringt.
Ja.
Für mich stellt sich dann einfach auch die Frage, warum trennt man sich von Chinel, beziehungsweise warum gibt man ihm nicht die Chance? Und B, warum hat man so viele Trainer dann noch in den Reihen, wo man nicht an der Pro-Lizenz arbeitet?
Naja, vielleicht arbeitet man ja dran, aber da muss man halt zum Lehrgang kommen und der Lehrgang hat halt nur eine gewisse Anzahl an Plätzen, die dann vom DFB da vergeben werden. Und da muss man halt zusehen, dass man da reinkommt. Der Punkt ist, dass die Jungs, die jetzt da im Trainerstaff sind, ja alle ja noch wirklich sehr jung. Ich glaube, Fimpel ist, glaube ich, 39, Bertels ist, glaube ich, 36. Die sind dann jetzt halt irgendwie mal dran, diesen Lehrgang zu machen. Uno Cinel hatte den gemacht. Bei Uno Cinel war es ja so, ich habe persönlich eigentlich damit gerechnet, dass er in der letzten Saison, als Frank Kramer eigentlich durch war, wo jeder gedacht hat, okay, das kann nicht mehr so lange weitergehen mit Frank Kramer, dass dann Uno Cinel eigentlich die Chance hätte kriegen können, mal sich für zwei Spiele oder so zu zeigen auf Schalke. Ja? Und da hat sich der Verein aber irgendwie gegen entschieden und ich glaube, da in dem Moment war eigentlich klar, dass die nächste Gelegenheit für Uno Cinel den Abschied bedeuten würde, weil der war halt dran, sich gerne zum Profitrainer zu machen. Der war in einem Lehrgang mit Robert Kraus, der jetzt hier in Nürnberg schon trainiert hat, der jetzt mittlerweile ja gehandelt wird als eventueller Trainer für Schalke 04. Der war im selben Lehrgang. Der war im gleichen Lehrgang wie Ole Werner, der bei Werder Bremen jetzt schon seit längerer Zeit am Start ist. Ja, und jetzt ist Uno Cinel eben in Österreich gelandet und ist dort bei Liefering, einem Team, was halt zum Red Bull-Konzern gehört, was das Farmteam ist für Salzburg, und arbeitet jetzt da. Und er hat die Chance da halt eben genutzt. Der kommt jetzt für uns erstmal nicht mehr in Frage. Und ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass der auf der Pressekonferenz von Schalke 04 so ein großes Thema war. Weil, ich sag mal so, wenn man den wirklich so gut gefunden hätte, hätte man dem letztes Jahr vielleicht mal die Chance gegeben.
Benni, du hast dich gemeldet, aber hast du die PK mitbekommen von Knebel? Hast du die gesehen?
Ja, die habe ich gesehen tatsächlich.
Wie hast du denn, ich fand das auch irgendwie extrem übertrieben. Ich meine, wir haben gerade Thomas Reis entlassen und da ist ein Trainer, der ist irgendwie jetzt nicht mehr bei Schalke, dass man ihm mehr oder weniger, es war ja schon fast so ein Anflehen, bitte komm zurück oder so. Ich fand das echt ein bisschen cringe. Wie war das für dich?
Ich fand es auch ein bisschen komisch, dass man seinen Namen überhaupt da ins Spiel mitbringt. Ich glaube, er wollte damit eigentlich nur ausdrücken, dass Schalke auch gute Trainer ausgebildet hat in der Vergangenheit und dass man quasi ihn verloren hat. Also so, er hat es ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Ich fand aber die ganze PK im Großen und Ganzen noch einfach total unglücklich, weil Peter Knebel, glaube ich, gar nicht so richtig bereit war, auch Fragen detailliert zu beantworten. Also war extrem dünnhäutig auf der PK. Und André Heschelmann war halt, also so ehrlich muss man sein, war total überfordert mit dem Ganzen, finde ich. Also so vom, ähnlich wie Matze Kreuzer auch. Und ich muss zu dem Thema UEFA Pro-Lizenz noch sagen, dass ich meine, dass Peter Knebel versucht hat, Jakob Fimpel schon mal bei der Pro-Lizenz anzumelden, aber es einmal nicht funktioniert hat, weil es eben nur die 25 Plätze gibt pro Jahr. Und das ist so super stark reglementiert und du deswegen U-Trainer da ultra häufig nicht reinbekommst. Aber ich finde es halt gut, dass es der Plan ist, aber Schalke hat auch, und das ist dann wieder das Thema, viel zu spät damit angefangen.
Ja, gut, dass du das nochmal einbringst. Benni, bevor wir weitermachen, ich wollte mal eben, wir haben vor der Sendung ja auch nochmal eine Umfrage gemacht, da ging es auch um die Frage, war die Entlassung von Reis die richtige Entscheidung? Das würde ich gerne noch mit einschmeißen, bevor wir jetzt vielleicht den Blick nach vorne richten. Ich bin da etwas überrascht, weil mit Ja haben nur 52% gestimmt, mit 7% Nein, aber 41% sagen, bin mir unsicher. Das hat mich überrascht. Ich hätte gedacht, dass es klarer ist, einfach vom Ja, Nein, aber dass das fast die Hälfte aller hier Anwesenden sagt, ich bin mir unsicher, zeigt vielleicht doch auch, dass es jetzt doch irgendwie überraschend kam, oder?
Ich glaube, bin mir unsicher, hängt auch immer damit zusammen, wer der Nachfolger werden könnte. Also wenn man das so ein bisschen gegeneinander abwägt, wen haben wir im Verein gehabt und wer könnte eventuell folgen, wenn man dann so Namen liest, ist jetzt auch loses Name-Dropping, Franco Foda, Felix Magath, also ne, das sind dann so die Namen, die dann typischerweise immer irgendwie in Umlauf gebracht werden und da sagt sich der Großteil natürlich, ey, dann behalte ich lieber einen Thomas Reis, weil der hat allemal mehr auf dem Kasten. Aber man muss ganz ehrlich sagen, rein sportlich ist es die richtige Entscheidung, weil ich glaube, dass auch in den nächsten Wochen diese Talfahrt nicht aufgehört hätte. Und sich jetzt so zu positionieren mit einem Trainer, wo man denkt, der kann Top 5 und der kann vor allen Dingen auch Top 5 Fußball in der zweiten Bundesliga spielen lassen, finde ich dann schon vernünftig, ehrlicherweise.
Wir hatten ja auch vor der Sendung die Frage gestellt hier, neuer Trainer, lieber frisches Gesicht oder Erfahrung? Wofür hast du abgestimmt?
Ich glaube, ich habe für frisches Gesicht abgestimmt, tatsächlich. Also ich würde mir wünschen, dass Schalke mal die Eier hat, ist kein Witz, und Raúl anfragen würde. Ich glaube, dass der nicht abgeneigt wäre. Der macht einen ganz tollen Job bei Real Madrid Castilla. Ich habe ihn vor einem Jahr mal in einer Analyse gehabt. Das ist so ein Trainer aus der Kategorie Xabi Alonso. Also da würde ich mir wünschen, dass man das vielleicht machen würde. Und du brauchst jetzt einfach einen, der in meiner Wahrnehmung noch nicht so verbrannt ist. Deswegen wundert es mich, dass es Robert Klaus nicht werden soll, weil ich den vom Fachwissen her enorm gut finde. Die Frage ist halt immer, wen stellst du so einem Trainer an die Seite, der ihm vielleicht mit dem Umfeld helfen kann, das Ganze zu handeln. Und da hast du halt Mike Büskens und da gibt es so ein paar Kandidaten. Aber da brauchst du jetzt, finde ich, einen jungen Trainer, ein frisches Gesicht, der mutigen Fußball spielen lässt. Weil mal ganz ehrlich, auch als Frage so an die Runde, ich wünsche mir, dass mich Spiele mal wieder mitreißen, dass man mal wieder viele Torchancen hat, dass man eine klare Idee hat und dass man mal wirklich auch so einen Top-3-Fußball spielen lässt und dass man mal wieder sagt, okay, ey, Schalke, die spielen mutig, die spielen offensiv, die scheißen sich nicht vor jedem Spiel in die Hose, übertrieben gesagt. Das wünsche ich mir für Schalke. Und da brauchst du jetzt einfach einen Trainer mit einem klaren Konzept, vielleicht auch altersunabhängig, aber der genau diesen Fußball spielen lässt.
Julian.
Ja, dafür müsste aber auch erstmal ein Umdenken im Verein stattfinden. Also ich sehe das so wie Benny, aber dafür müssen die Verantwortlichen auch mal dazu kommen, zu sagen, Schalke ist mehr als Malocha und eklig sein und dreckig spielen und kämpfen und kratzen und beißen. Und solange sich das nicht ändert, werden wir halt immer Trainer bekommen, die dann auch sich auf die PK setzen und sagen, ach, Schalke ist nicht Tiki-Taka, Schalke ist nicht Hacke-Spitze, Schalke ist nicht Ballstaffetten, sondern Schalke ist dreckig kämpfen. Wenn sich das nicht ändert, dann sehe ich da leider schwarz.
Ja, die Frage ist natürlich auch, wie kann sich das ändern? Und Benni, ich muss noch mal kurz vielleicht noch mal bei dir auch nachhaken. Ich hatte jetzt auch noch mal irgendwo gelesen, dass natürlich so eine offensive Spielphilosophie einfach auch viel länger dauert, die einer Mannschaft beizubringen als eine defensive Verhaltensweise. Und meine Vermutung ist ja auch, dass wir dadurch, dass wir so oft den Trainer gewechselt haben, dass jeder natürlich erstmal an die Defensive rangeht, aber nie die Zeit bekommt, mal über eine Saison hinaus überhaupt mal ein Offensivspiel zu entwickeln. Ist das so?
Ja, das ist korrekt, aber das ist auch eine Charakterfrage am Ende vom Trainer, weil ich weiß nicht, wie häufig ich es bei Schalke-Trainern miterlebt habe, diese Entwicklung von ich versuche etwas, dann funktioniert es nicht und dann knicke ich ein und beug mich erstmal so ein bisschen dem Umfeld und wir spielen dann dreckigen Fußball und erstmal ekligen Fußball und da ist es am Ende eine Charakterfrage, wie sehr kann ich in diesem Umfeld bestehen und meine Idee von Fußball durchdrücken und es gibt dann Trainer, um mal so ein Extrembeispiel zu nennen, man kann von ihm halten, was man will, aber Tim Walter, dem ist egal, was die Leute sagen, der spielt seinen Stiefel Minute 1 bis Minute 90 runter. Und ich glaube, dass vom Charakter her Schalke so einen Trainer braucht, der nicht bei der ersten Krise sofort einknickt, sondern der ein klares Fundament hat, einen klaren Plan hat, der der die Fans mitreißt. Und ich glaube, dass Schalke-Fans dann tendenziell auch bereit sind, wenn du mal ein bisschen mehr machst als grätschen, kratzen, beißen, eklig sein, dann sind sie bereit,
ja,
auch Fehler zu verzeihen.
Hat ja auch irgendwie bis jetzt noch keiner probiert. Julian, neuer Trainer, frisches Gesicht oder Erfahrung? Wie siehst du das?
Ich wäre tatsächlich jetzt in der Situation für Erfahrung. Normalerweise wäre ich bei einem Neustart für ein frisches Gesicht, aber in der aktuellen Situation fehlen uns einfach komplett die Basics. Es fehlt gerade gefühlt an allem, wenn man sich die Spiele angeguckt hat. Und dann würde ich jemanden gut finden, der jetzt einfach weiß, wie er so eine Mannschaft auffangen kann und den einfach, ja, wirklich die Basics beibringen kann. Wie spiele ich mit dem Ball? Wie bewege ich mich ohne Ball, wenn wir den Ball haben? Wie leite ich einen Angriff ein? Wie schaffen wir das gemeinsam, ein Tor zu schießen? Und wie schaffen wir es gemeinsam zu verteidigen? Jetzt so, da reißt die Verteidigung, war halt wirklich dieses Mann gegen Mann. Und man hat wirklich gesehen, wie teilweise unsere Spieler über den Platz geirrt sind und einem Spieler mit Ball hinterhergejagt sind. Und wirkt teilweise, wenn man da Kaminski oder Schallenbeck nimmt, sehr überfordert und ein bisschen verloren. Ich würde mir jemanden wünschen, der das einfangen kann.
Danke. Ja, haben wir direkt, also zu der Frage habe ich direkt noch ein paar andere Meldungen. Der Detlef hat sich auch gemeldet. Detlef, frisches Gesicht oder Erfahrung?
Ich wäre tatsächlich auch für Erfahrung. Und zwar, ich bringe mal einen Namen ins Spiel, der ist überhaupt noch nicht gefallen. Was macht eigentlich Uwe Neuhaus? Dazu muss ich sagen, ich komme aus der Nähe von Bielefeld. Da hat er ja vor ein paar Jahren gearbeitet und hat eigentlich die Mannschaft ja Fußball spielen lassen. Die haben von hinten rausgespielt, sind in die Bundesliga aufgestiegen. Warum er dann in Bielefeld rausgegangen ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber das wäre jemand aus meiner Sicht, der könnte Fußball spielen lassen und hat Erfahrung. Und ich hätte noch eine ganz andere Idee, geht in eine komplett andere Richtung. Warum macht Schalke nicht den Jakob Fimpel zum, ich sag mal, zum Teamchef und stellt ihm jemanden mit der passenden Lizenz zur Seite? Ob das jetzt der Peter Knebel ist oder der Bujo. So als Modell, dann bräuchte man halt nicht noch jemanden für teuer Geld irgendwo zu verpflichten.
Also ich weiß nicht, ob das wirklich geht. Also der André Hechelmann ist auf der Pressekonferenz ja danach gefragt worden, wie das ist mit solchen Trainern. Der sagte halt, 15 Tage dürfte jemand ohne Lizenz da stehen. Ob das jetzt möglich ist, dieses Teamchef-Modell, wie das ja in der Nationalmannschaft schon mal so gewesen ist.
Genau.
Ob das machbar ist im Profibetrieb, weiß ich nicht so genau. Aber ich glaube auch, Mike Büskens hat wahrscheinlich auch echt mal langsam die Schnauze voll, immer sich irgendwo hinsetzen zu sollen, weil der jetzt gerade die richtige Lizenz hat, ne? Dann ist er mal wieder da, dann soll er wieder als irgendwie erfahrener Mann neben einem unerfahrenen Trainer sitzen, dann schreibt die Presse nachher wieder, ja, wenn der Trainer fliegt, dann ist Bujo ja da. Ich glaube, das ganze Thema kotzt ihn, glaube ich, selber auch so weit an. Den würde ich jetzt ehrlich gesagt, also ich würde persönlich mich nicht trauen, den das jetzt nochmal zu fragen.
War ja auch nur so eine Idee, das Konstrukt halt.
Carsten, du,
ja,
genau.
Ja, genau. Also einmal zu der Frage, ob frisches Blut oder erfahrener Trainer wäre tatsächlich mittlerweile eher dafür, frisches Blut ranzuholen, habe auch entsprechend abgestimmt, weil, okay, wir sind zwar aktuell nur 6 Punkte hinter Platz 2 und wahrscheinlich ist theoretisch der Aufstieg noch drin. Ich würde aber jetzt auch wieder nicht darauf setzen und wollen und zu sagen, man muss da jetzt wieder alles auf eine Karte setzen, um das zu machen, sondern ich würde jetzt einfach mal einen langfristigeren Weg verfolgen wollen und sagen wollen, okay, im Zweifel ist die Saison halt jetzt hin. Wir haben aber von vornherein gesagt, okay, wir wollen eigentlich aufsteigen, aber eigentlich müssen wir nicht im ersten Jahr aufsteigen, sondern es reicht halt auch das zweite und dritte Jahr und dann ist das halt jetzt einfach mal so. Das vielleicht zu dem Punkt und zu dem zweiten Punkt, was der Benni gerade sagte, mit der Standhaftigkeit der Trainer. Das habe ich gestern auch so ein bisschen so wahrgenommen bei der PK, als der Peter Knebel diesen Punkt aufmachte bezüglich der Kommunikationsfähigkeit des Trainers und eben dessen, dass man eben nicht immer so auf das eingehen soll oder kann und darf, was dann eben von draußen so reinkommt. Und ich habe da jetzt wirklich mal so ein bisschen die Hoffnung, dass die tatsächlich darauf auch mal ein bisschen mehr Wert legen, dass die Leute tatsächlich, also zum einen, und ich fand die letzten PKs von Thomas Reis echt grauenhaft, das war ja wirklich nur Phrasendrescherei ohne Ende, also die waren, und die Ende letzter Saison waren komplett anders und das, gut, das war wahrscheinlich auch den Umständen geschuldet, weil er mittlerweile auch mit dem Rücken zur Wand stand, aber gefühlt kam da ja kommunikativ nichts mehr rüber. Und da würde ich mir halt einfach mal wünschen, dass man da tatsächlich auch mal drauf achtet, ja, jemand, der sich einfach verkaufen kann, und eben halt, wie gerade gesagt wurde, eben nicht sofort einknickt, wenn dann von draußen gesagt wird, ja, aber ich will jetzt, wir wollen euch kämpfen sehen, wir wollen jetzt mal wieder die Molocha oder eben nicht, oder wo ja, gerade irgendwie der Wind kommt, da entsprechend in die Richtung dann läuft halt. Ja.
Ich denke, das wird echt unterschätzt. Also ich glaube, das wird wirklich unterschätzt, dieses Auftreten in der, vor der Presse. Das heißt immer, okay, man muss ein guter Trainer, man muss nicht um den quatschen können. Ja, man kommt da mit irgendwelchen Trainerbeispielen aus den 80er Jahren oder so, aber da sind wir halt einfach nicht mehr. Und es ist jetzt auch nicht mehr so, wie das früher mal war, dass irgendwie ein Horst Held da den Medienmann macht und daneben sitzt der Trainer so grau wie Jens Keller, dann darf der einfach da so rumsitzen. Jetzt haben wir da gar keinen anderen mehr. Ja, wir haben auch keinen Rufen Schröder mehr, der das ganz gut gemacht hat, sondern wir haben jetzt einfach den Trainer alleine da sitzen. Und dann ist der Trainer das Gesicht des Vereins. Und wenn der Trainer das Gesicht des Vereins ist und das Gesicht des Vereins ständig nur über das gegen den Ball spielen redet, dann macht das einfach einen schlechten Eindruck und das bringt die ganze Stimmung einfach ja, runter. Und dann weiß man, dann geht man schon mit einer sehr geringen Erwartungshaltung ins Stadion und dann vergeht einem vorher schon die Lust so ein bisschen.
Ja, da passt auch gut der Tweet von Jakobusson rein, der das heute auch nochmal so aufgegriffen hat. Also er hat dann geschrieben, so PKs wie von Kreuzer, die tun einfach richtig gut, weil diese kleine Einblicke in taktische Gedanken zu bekommen etc. Und er hat auch geschrieben dann auch genau, dass an dieser fehlenden Kommunikation seiner Meinung nach auch Reis ein Stück weit gescheitert ist. Fand ich einen ganz guten Tweet, den ich da heute so gelesen habe. Micha Frei.
Ja, entgegengesetzt zu meinem früheren Abstimmungsverhalten habe ich heute tatsächlich auch für Erfahrung gestimmt. Und ich bin genau gedanklich bei Detlef. Aktuell von dem, was realistisch vielleicht irgendwie umsetzbar wäre und in der Situation, wo wir uns gerade befinden, hätte ich wirklich auch an Neuhaus gedacht. Und zwar, wenn wir wirklich so einen jungen Trainer, der was aufbaut, der sich entwickeln kann, jetzt nehmen würden und sehen aber den Zustand des Vereines, den wir jetzt schon mehrmals angesprochen haben, in allen Ebenen, plus dazu, dass niemand unterstützt in der Kommunikation oder wie auch immer, er übernimmt eine Mannschaft, die in keinem guten Zustand ist. Er kann die Mannschaft nicht gestalten, weil wir keine Finanzmittel haben, irgendwas auszutauschen an Spielern, sondern er muss aus dem bestehenden Konstrukt irgendetwas zusammenbasteln und flicken. Und ich glaube, da ist einfach zurzeit wirklich Erfahrung gefragt. Und deswegen ganz klares Votum: in dem Zustand, in dem der Verein und das ganze Umfeld zurzeit ist, in dem sich die Mannschaft befindet, kann ich mir nur so jemanden vorstellen. Ich selber habe immer noch mal gedacht, was macht eigentlich gerade André Breitenreiter? Der ist bei mir eigentlich auch super erfahren abgelegt, kann Dinge aufbauen und hat eine Schalke-Affinität vielleicht immer noch.
Und kann auch direkt noch
was sagen. Aber das wäre auch ein Name, der einfach aus dem Wunschdecken bei mir auch mit noch ins Kalkül kommt. Aber realistisch wäre vielleicht wirklich so jemand wie Neuhaus, der irgendwie, glaube ich, schon 2 Jahre jetzt ohne Beschäftigung ist oder so. Aber Erfahrung ist immens wichtig.
Wäre auf jeden Fall bezahlbar. Maike, bevor wir kurz zu dir kommen, ich würde gerne auch nochmal diese Frage, neues, frisches Gesicht oder Erfahrung, wie jetzt hier so die Stimmung generell war. Also es ist 2/3 sagen neues Gesicht, 1/3 Erfahrung. Michael, ich weiß nicht, hast du noch einen Ted Lasso für uns vielleicht in den Staaten rumfliegen, den du mal eben irgendwie in ein Flugzeug setzen könntest? Wie sieht's aus?
Also da wäre ich vorsichtig, ob das passt. Ich finde, kurz ein paar Sachen, die mir jetzt auffallen im Gespräch und im Nachgang. Das eine ist, Tim Walter ist genannt worden. Das ist schon beeindruckend. 5 Jahre krebsen die in der 2. Liga rum, lassen jede Chance zum Aufstieg liegen und schießen sich selber ins Bein. Aber der Jonas Bolt steht wie eine 1 hinter dem Tim Walter. Das ist, was fehlt, was mir fehlt, dass wer auch immer jetzt kommt, dass diese Person diese Rückendeckung hat wie Tim Walter in Hamburg durch Jonas Bolt. Das andere, ich habe für junges Gesicht oder gestimmt, ganz einfach, weil diese PK von Kreuzer war herzerfrischend. Auf einmal war da ein Tonschlag drin, wo ich sofort dabei war, während bei Thomas Reis, bei allem Respekt und bei aller Wertschätzung für seine Verdienste in der Rückrunde, aber das war kommunikativ schon untere Schublade. Das war einfach nicht mehr, das Fix hat mich nicht mehr angesprochen. Ich habe auch nicht mehr klar gesehen, begeistert der jetzt überhaupt noch? Hat er noch das Ohr der Mannschaft? Ich würde einem Nachfolger von Thomas Reis aber eine Sache auch sehr wünschen, dass der Vorstand und wer ihn einstellt, den Rucksack wieder Aufstieg nimmt. Das kann jetzt keine Voraussetzung sein für den neuen Trainer angesichts des Zustandes des Kaders, des Umfeldes. Da verspielen wir zu viel, wenn wir einem Nachfolger jetzt diesen Rucksack aufsetzen. Da wäre ich sehr vorsichtig.
Du musst auch überlegen, der Rucksack ist schwer gefüllt mit einigen Niederlagen auch schon. Es ist ja überhaupt noch die Frage, ob es überhaupt noch realistisch ist, aufzusteigen. Gut, Thorsten schüttelt schon so ein bisschen den Kopf. Klar, es kann natürlich alles passieren. Trotzdem, den Rucksack, den er aufbekommt, der ist ja nicht nur vor der Saison schon schwer, sondern du hast jetzt einfach auch noch die Punkte, die liegen lassen wurden, mit im Gepäck. Das ist schon schwer. Und vor allem, wenn du dann, wie wir eben auch gesagt haben, wie auch Benny auch gesagt hat, zu sagen, wir wollen eine Spielidee mal einbringen, bedeutet, dass das braucht Zeit. Und es kann einfach auch sein, dass es länger als eine Halbserie oder Saison mal dauert.
Benny. Okay, aber mag ich noch kurz was sagen. Wenn an der ganzen Situation irgendwas positiv ist, dass wir ja echt noch früh in der Saison sind und dass die ganze Tabelle wahnsinnig eng beieinander ist. Da ist ja auch nicht wie in der ersten Liga nach 5 Spielen schon irgendwie zwei Teams irgendwie auf und davon, sondern es ist ja wirklich, es liegt ja alles so nah beieinander, dass man mit 2 Siegen wieder oben dran wäre. Ja, so.
Absolut.
Und, das Ganze mit dem Entwickeln, sich entwickeln lassen, da darf man auch nicht zu weit denken. Also einen Spielstil zu entwickeln, kann ja natürlich nicht so sein, dass man sagt, okay, man schenkt jetzt ergebnismäßig eine Saison ab, danach wird es wahrscheinlich irgendwie besser. Also wenn ein Trainer kommt und hat ein Konzept und weiß, die Spieler davon zu überzeugen, gut, dann wird er vielleicht nicht sofort im ersten Jahr aufsteigen oder wird auch nicht die Blüte seines Spiels vielleicht erlangen innerhalb der nächsten 10 Spieltage. Aber einen Grunderfolg muss der Trainer natürlich haben. Sonst ist jeder Trainer weg.
Es macht also aber keinen Sinn, einen Trainer zu holen, der irgendwie die Saison retten soll, sondern wir müssen einen Trainer holen, der einfach eine Perspektive für die Zukunft darstellt. Das meine ich einfach damit. Und ich glaube auch, dass er den Kredit bei den Fans bekommen wird, wenn er einen frischen, offensiven, mutigen Fußball spielen wird. Das denke ich schon. Also ich glaube auch, dass da oftmals die Schalker-Fans unterschätzt werden, dass die immer so nervös und brodelig werden. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die sind es, glaube ich, einfach nur leid, die gleichen Fehler immer und immer wieder zu erleben, und das macht die einfach irgendwann, frustriert die einfach. Und ich glaube schon, also da kann man sagen, was man will, aber ich glaube, dass unsere Fans immer so einen Weg mitgehen würden. Benni, jetzt aber du.
Das ist nämlich genau der springende Punkt. Jetzt, und da muss ich auch Michael beipflichten, jetzt das Fundament legen. Hol jetzt einen Trainer ran, frisches Blut, mutiges Konzept. Das bedingt natürlich auch, dass der diesen Rucksack ein Stück weit abgenommen bekommt von Leuten, die in der Führungsetage sitzen, die ihn dabei unterstützen. Aber fang jetzt an, ein taktisches, sportliches Fundament zu bauen mit Leuten im Background, die das supporten, unterstützen. Aber hol jetzt bloß nicht jemanden, mit dem du irgendwie die Saison überleben willst, weil dann fängst du wieder von null an. Man stell sich mal vor, du holst jetzt Bruno Labbadia und oder wen auch immer, und der steigt irgendwie mit dieser Mannschaft noch auf, dann gebe ich dir Brief und Siegel, steigst du in der Folgesaison direkt wieder ab. Ich spiele lieber 1,5 Jahre jetzt nochmal in der 2. Liga und komme dann in die Bundesliga mit einem ganz anderen taktischen Fundament. Und das musst du anfangen, jetzt zu legen. Das fängt beim Trainer an, geht weiter mit Sportvorstand, Sportdirektor, Aufsichtsrat etc. pp., die das supporten. Aber jetzt zu sagen, wir nehmen einen Trainer, der uns irgendwie jetzt hier über die Zeit rettet, das wird dem Verein, das wird uns sowas von um die Ohren fliegen. Und ein letzter Satz, weil ich muss mich leider gleich verabschieden noch. Ich glaube, Sandro Schwarz, auch wenn viele ihn kritisieren, schaut euch den Fußball in Moskau an, der kann in einer Top 3, Top 5 Mannschaft, kann der richtig was bewegen. Und wenn man den holt und der ein Fundament legen kann, wäre das, glaube ich, gar nicht verkehrt.
Benni, aber eine Frage würde ich gerne noch loswerden. Das ist auch etwas, was Michael auch eben schon so angerissen hat. Jetzt geht es auch einfach um die Rückendeckung des Trainers. Mal direkt gefragt an dich, sollte Peter Knebel noch den neuen Trainer aussuchen?
Nein. Ich glaube, dafür sind zu viele Patronen verschossen. Ich glaube, dafür ist auch das Tischtuch am Ende des Tages ein bisschen zu sehr zerschnitten, weil ich glaube, er weiß, dass er in 9 Monaten nicht mehr beim FC Schalke 04 angestellt sein wird. Ich glaube, so wie das auch in Richtung seiner Person gelaufen ist, wie seine Trainerauswahl auch in den letzten oder die letzten Trainer, die er eingestellt hat, die waren auch alle nichts, muss man dann auch ganz ehrlich sagen. Und es wäre dann schon nicht verkehrt, jemanden den Trainer aussucht, also dass jemand den Trainer aussucht, der vielleicht langfristig da auch noch ein bisschen mehr Mitbestimmungsrecht hat im Verein.
Julian, wie siehst du das?
Was ich sagen wollte, man darf jetzt keinen One-Season-Wonder holen als Trainer. Also das ist jetzt, also wenn man jetzt aufwiegt zwischen erfahrenes Gesicht und junges, frisches Gesicht, dann finde ich, sollte erfahrenes Gesicht nicht für jemanden stehen, der auch nur für eine Saison bleiben soll, mit dem kommen wir irgendwie über die Bühne. Sondern wenn, es wurde ja Uwe Neuhaus erwähnt und den habe ich auf Twitter zum Beispiel auch schon genannt als Beispiel, den ich gerne sehen würde, das wäre jemand, der ein Fundament legen würde auf spielerischer Ebene, auf dem man was aufbauen kann. Das wäre jetzt vielleicht keiner, den wir jetzt für 3-4 Jahre haben würden, auch wenn das theoretisch auch gehen würde. Hat er ja bei seinen Stationen vorher zumindest bewiesen, jetzt abgesehen von Bielefeld, glaube ich dann. Da wurde er vorher gegangen. Aber grundsätzlich sollte man das nicht jetzt auf das Alter schieben, sondern darauf, wofür die Trainer stehen sollen. Und da sollte man ansetzen. Und ich finde auch,
wofür soll exakt der Trainer, also du hast jetzt schon mal so ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausweiten, wofür der Trainer aus seiner Sicht stehen sollte, was du dir wünschst.
Ich wünsche mir die Spielkultur auf Schalke, dass wir eine Mannschaft sehen, die was mit dem Ball anfangen kann. Das muss nicht Hurra-Fußball sein. Und ich glaube auch, das Schalker Publikum muss nicht unbedingt Hurra-Fußball sehen. Ich glaube, da haben wir teilweise ein bisschen ein zu romantisches Bild davon, sondern ich glaube, am Ende ist dem Publikum egal, was sie sehen, Hauptsache der Verein ist erfolgreich. Ich glaube, man könnte 5 Jahre Di Matteo-Fußball sehen, wenn Schalke damit am Ende Champions League spielt und irgendwie seine Ziele erreicht. Ich glaube, dann wären die meisten damit zufrieden. Ist natürlich langfristig nicht das Beste, wenn man das aus der Perspektive betrachtet. Aber was ich mir wünschen würde, wäre jemand, der einfach mal der Mannschaft Fußballspielen beibringt.
Thorsten hatte das auch in einer seiner letzten Blogs auch mal angesprochen, ne, dass Schalke auch diese Sehnsucht hat nach Spektakel und dass wir natürlich dieses Pfund haben, einfach dieses geile Stadion mit diesen geilen Fans zu haben und dass es einfach ja einfach auch wichtig wäre, diesen Trumpf auszuspielen oder ausspielen zu können, wenn man eine Mannschaft auf dem Platz hat, die also von einem Trainer geleitet wird, ja, die einfach diese Begeisterung auslösen können und dass man dadurch vielleicht am Ende der Saison einfach noch ein paar Punkte mehr holen kann, so wie wir es vielleicht auch gegen Magdeburg erlebt haben.
Das lief ja auch nicht umsonst unter Rangnick am besten.
Ja, absolut. In über
20 Jahren.
Thorsten, wie siehst du das?
Ja, ich kann da nur beipflichten. Ich glaube zwar schon auch, dass Julian vollkommen recht hat. Also der Erfolg ist am Ende das Entscheidende. Ne? Also wie dann, also Schalker sind viele, sage ich ja immer. Und es gibt bestimmt einen ganzen Haufen von Leuten, die sich jetzt wirklich, dazu zähle ich mich tatsächlich auch, die sich jetzt wirklich mal wünschen würden, dass hier ein geplantes Offensivspiel etabliert wird, weil man einfach mal was anderes sehen möchte. Ja, also immer dieses von hinten weit nach vorne und vorne dann mit großen Jungs den Ball reinköpfen, das ist halt auch öde. Und das Romantische, was jetzt gerade in dieser Saison stattfindet, ist ja, dass in dieser Liga tatsächlich die Clubs oben stehen, die versuchen, den gepflegten Ball zu spielen. Also der HSV versucht das mit maximalem Ballbesitz. Magdeburg hat uns hier zu Hause in der ersten halben Stunde gezeigt, wie die sich ihr Fußballspiel vorstellen. St. Pauli hat hinten aus der Abwehr heraus mit einem sehr sauberen Passspiel sich nach vorne kombiniert. Und das sind so diese Teams, die jetzt gerade oben stehen, ja. Und ja, das zeigt eigentlich, wo Schalke auch mal ansetzen sollte. Und das wäre halt ein Riesenunterschied. Aber ganz klar, am Ende ist natürlich wichtig, dass der Verein auch irgendwo erfolgreich ist. Und im Zweifel wird der Verein immer den Erfolg über das aktuelle Spiel stellen. Da bin ich mir sehr sicher. Also klar, wenn man sich für einen Trainer entscheidet, das ist dann natürlich der richtige Weg. Was Benny am Anfang sagte, oder ich weiß nicht, wer es gesagt hat, dass Jonas Bold in Hamburg jetzt hinter Tim Walter steht, der Micha Frei, glaube ich, weiß ich nicht. Also, Entschuldigung, wenn ich jetzt einen hier falsch nenne. Aber das ist natürlich super, ja. Also man stellt sich vor, man möchte den und die Art von Fußball spielen, man hat den passenden Trainer dazu und man hält dem den Rücken frei, weil der sein Ding durchzieht. So würde ich es mir auch wünschen. Aber natürlich, wenn wir jetzt einen Trainer holen, der wieder hoch und weit spielt und dann Peter Knebel sagt, ja, da stehe ich jetzt wohl hinter, dann sagen wir alle, ah nee, so haben wir uns das aber nicht vorgestellt. Ne? Also das alleine reicht halt nicht, sondern wir müssten jetzt halt schon diesen Wechsel in der Spielkultur dann eben auch jetzt noch anstreben und jetzt dann eben etablieren. Und ich bin gespannt, wen Schalke da aus dem Hut zaubern wird.
Ja, wie siehst du die Situation mit Peter Knebel und dem neuen Trainer, diese Gesamtsituation, die wir da momentan haben?
Also ich hoffe natürlich auch auf André Hechelmann, weil er nun mal derjenige ist, von dem man noch am wenigsten weiß. Das ist aber ein sehr normaler Vorgang, dass man halt immer in das, was man nicht kennt, die Hoffnung legen kann. Ja, also bei Peter Knebel haben wir selber schon erlebt, dass er uns erzählt hat, dass er Frank Kramer für einen prima Trainer hält und auch Dimitrios Gramotzes ganz toll fand. Und dann fällt es uns natürlich schwerer, sich jetzt vorzustellen, dass der jetzt mit einer ganz anderen Art von Trainer um die Ecke kommt und uns den halt dann vorstellen wird. Also hoffen wir natürlich darauf, dass André Hechelmann derjenige welcher ist. Von dem haben wir jetzt, also wir haben von André Hechelmann mitbekommen, dass er sich wahrscheinlich vor der Kamera nicht so richtig wohl fühlt. Jedenfalls ist er nicht gerade medienpräsent und ist jetzt keine Rampensau, ja. Aber vielleicht hat er ja trotzdem den Blick aufs Feld, so wie wir uns das alle erhoffen und sucht jetzt halt den richtigen Mann dafür uns aus. So, das ja, ist absolut. Jetzt also, die Hoffnung.
Man sollte ihm auf jeden Fall auch die Chance geben. Ich glaube auch, dass Hechelmann ein guter ist. Und ja, auch wenn er sich vielleicht nicht vor der Kamera gut geben kann, aber ich glaube, dass er eine gute Arbeit macht. Ich glaube auch, dass er einfach ein Arbeitstier ist. Von daher.
Malocha,
ja, aber vielleicht muss man ihm einfach auch jetzt vielleicht gerade mal den Rücken stärken, auch gerade dadurch, dass Knebel jetzt natürlich auch ein Stück weit angeschlagen ist, das muss man auch ganz klar so sagen und einfach so gucken, alles klar, geben wir mal dem Hechelmann einfach mal ein bisschen mehr Macht und einfach auch mal Kontrolle und Ideen an die Hand. Wir hatten vor der Sendung die Frage gestellt, sollte Peter Knebel noch den neuen Trainer aussuchen dürfen? Da ist das Echo hier sehr geteilt. 30% sagen ja, Knebel soll den neuen Trainer noch aussuchen. Nein, sagen 41% und bin mir nicht sicher, sagen ebenfalls 30%. Also da ja, ist irgendwie auch noch keine klare Linie drin, auch nicht bei den Fans. Der Micha Frei meldet sich. Micha, wir gehen jetzt hier gerade in die Nachspielzeit. Glück auf nochmal.
Ich fand die Frage wirklich interessant, habe auch drüber nachgedacht. Und für mich stellt sich die Frage, wenn Knebel den Trainer nicht aussucht, wer denn dann?
Ja, wie gesagt, ein Hechelmann, ne? Ist natürlich schon jetzt auch gerade der starke Mann in dieser Situation.
Hat er denn die Kompetenz, das gesamte Bild so weit strategisch zu denken, den richtigen Trainer mit einem richtigen Spielsystem sich auszudenken, der vielleicht auch noch was mit der Mannschaft anfangen kann?
Ja, ich hoffe schon, sonst würde er hoffentlich nicht in dieser Position sitzen. Also so sehe ich es zumindest.
Ich bin mir halt nicht sicher. Also, das ist, ich meine, die Ursache jetzt, warum wir so performen, sind vielseitig. Aber natürlich könnte man auch das Argument anführen, der Kader ist jetzt nicht gut zusammengestellt. Wäre auch eine These, die man vertreten kann, weil da einfach gar nicht zusammen funktioniert. Auf dem Papier sind das alles gute Spieler. Ihr habt schon Schallenberg erwähnt, was der für eine letzte Saison für eine Rolle gespielt hat im alten Verein. Aber bei uns funktioniert das zusammen irgendwie gerade gar nicht. Und das könnte man eigentlich auch aufgrund seiner Leistung vielleicht hinsetzen. Also ich frage nur, ich habe da keine Meinung dazu, weil ich bin zu weit weg. Ich bin in keinster Weise da in der Lage, ein Urteil zu fällen, aber drängt sich auf.
Klar, Micha, die Schwierigkeit ist natürlich, Hechelmann ist bisher kein Begriff. Man kann sich also nicht irgendwie sagen, er hat da und da gute Arbeit geleistet oder hat in, weiß er sich, Kaiserslautern einen guten Trainer installiert. Haben wir natürlich nicht. Ich glaube aber zum Beispiel auch, was die Kaderzusammenstellung angeht. Wir hatten ja eben mit Benny auch drüber gesprochen. Das hat sicherlich jetzt nicht gut zu Reis gepasst. Ich glaube aber trotzdem, dass die Qualität im Kader besser ist, als wir sie momentan abrufen. Ich glaube schon, dass Hechelmann gute Spieler ausgesucht hat. Jetzt geht es vielleicht darum, den richtigen Trainer einfach für diese Truppe zu finden. Und Reis war es anscheinend nicht. Dass das natürlich auf jeden Fall ein Fehler war, eine Mannschaft zu haben, die nicht auf Reis passend gemacht wurde, bin ich 100% bei dir. Aber wie gesagt, ich glaube noch an diese Truppe und hoffe einfach, dass die jetzt beim Trainer das richtige, das glückliche Händchen haben. Oder Enno?
Ja, aber wir haben ja jetzt nur noch 14 Tage. Ne? Die Zeit drängt ja. Und wenn jetzt ein Hechelmann einen neuen Trainer aussucht, dann ist der Knebel komplett demontiert. Dann kann er auch gleich seinen Hut nehmen. ich setze mal darauf, dass die sich schon unterhalten, die beiden, und das gemeinsam auch tun werden. Ne? Nur jetzt für oder wieder Knebel, kann man lange drüber reden, den jetzt auch noch vor der Tür zu setzen, wäre mir doch ein bisschen zu viel Unruhe auf einmal.
Geht im Moment auch gar nicht, ne? Also der Vorstand muss zwei Personen haben.
Ja, ja.
Der wäre jetzt, also Knebel wäre jetzt gar nicht möglich rauszuschmeißen, ohne den Posten nicht sofort anderweitig zu besetzen. Und natürlich gehen wir da mal davon aus, dass die reden, ne?
Ja. Ja.
Ist natürlich auch schwierig, dann nachher zu sagen, also wahrscheinlich steht dann in irgendeiner Zeitung, ja, der Trainer wurde hauptsächlich von André Hechelmann ausgesucht, und dann ist das halt für alle erstmal dann wieder so. Also wir sind ja nicht dabei. Wir können das wahrscheinlich dann schlecht beurteilen. Ne? Ich gehe auch mal davon aus, dass die beiden, ja, die arbeiten ja eng zusammen. Das ist nun mal der Vorstand und der Sportdirektor. Und ja, das werden die schon gemeinsam regeln. Ne?
Denke ich auch.
Hoffentlich gut. Darauf kommt es am Ende an. Wer es dann war?
Ja, Thorsten, dann lass uns doch zum Abschluss noch einen Blick vorauswerfen. Es ist jetzt gar nicht mehr so lange hin. 24 Stunden, oder? Ich jetzt mal so richtig auf die Uhr gucke. In 24 Stunden wissen wir schon irgendwie, wie das Spiel gegen Paderborn gelaufen ist. Mit welchen Gefühlen gehst du in dieses Spiel rein am Freitagabend?
Mit neuer Hoffnung auf jeden Fall. Also,
mit Ostergefühlen wieder.
Mit Ostergefühlen, um es nochmal wieder auf den Punkt zu bringen, richtig. Ist halt tatsächlich doch immer so, oder? Also mir geht es immer so, wenn dann der nächste Trainer kommt und wenn es jetzt halt der Matze ist, der dann halt als Interimstrainer da steht, habe ich halt doch die Hoffnung, dass da irgendwas anderes stattfindet als bei den letzten Spielen, die eben scheiße gelaufen sind. Ja, also ich hoffe dann auf neue Impulse, ich hoffe darauf, dass er die richtige Ansprache findet und dass man dann da erfolgreich sein kann in Paderborn.
Ja. Ja, kurz vielleicht noch zum Abschluss, Thorsten. Morgen gibt es auch wieder einen Blogbeitrag von dir. Was können wir diesmal erwarten?
Morgen gibt es hoffentlich dann unsere Folge, die wir jetzt heute hier aufgezeichnet haben, schon online. Da werden wir dann darauf hinweisen. Außerdem haben wir für den Freitagsbeitrag morgen auch Freitagsfragen an Blogger des SC Paderborn gestellt, die uns dann ein bisschen mitnehmen auf die andere Seite, die uns dann erklären, wie Paderborn so spielt und wer da derjenige welcher ist, auf den man zu achten hat. Und die habe ich auch gefragt, was sie vom Tullus von Schalke halten, ne? Was sie davon mitbekommen haben mit dem Reißrauswurf. Das gibt es dann alles morgen auf unserer Webseite zu lesen.
Ja, prima. Dann machen wir hier einen Deckel drauf. Hoffen dann hoffentlich auf eine Wende auf vielen Ebenen. Und vielen Dank an alle, die dabei waren, die mitgemacht haben. Einen schönen Abend noch, eine gute Nacht und Glück auf.
Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke, Glück auf und alles Gute uns.